Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 15. August 2022, das heißt, die Hälfte des Sommermonats August ist bereits herum. Wir nähern uns schon fast dem Altweibersommer und wir sind immer wieder erstaunt, wie schnell es geht. Andreas.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben einen sonnigen Tag, der See changiert gerade fröhlich vor sich hin. Ganz klare Luft haben wir heute. Wolkenformation über den Bergen. Ich glaube, du kannst das alles so bestätigen. Und es wird ein warmer Sommertag.
Ja, aber es ist nicht warm. Es ist schön frisch, kühl heute. Ist aber im Werden. Doch, naja, nicht kalt, aber für einen Hochsommer ist es angenehm, sagen wir so. Ihr Lieben, wir fangen mal gleich an, denn es gibt jetzt einen weiteren Kostenschock für alle Bürger, die in Deutschland leben, die vor allem viel Gas brauchen, denn die Gasumlage, die ab Herbst erhoben wird, ab dem 1. Oktober, die ist jetzt raus. Wie viel ist das? Haushalte und Industrie müssen eine Umlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde zahlen. Das hat das Gemeinschaftsunternehmen der Gasbetreiber Trading Hub Europe THE am Montag, also heute, bekannt gegeben. Und wofür ist das Ganze gedacht? Die Gasversorger können damit bis Ende März 2024 den Großteil der Kosten an ihre Kunden weitergeben, die ihnen entstehen, weil sie das ausbleibende Gas aus Russland mit neu gekauftem und natürlich deutlich teurerem Gas ersetzen müssen. Was heißt das für den Einzelnen? Es ist hier ausgerechnet worden, was habe ich denn hier überhaupt vorliegen? Eine Meldung der Bild-Zeitung, die sind ja immer besonders schnell. Also das heißt, für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt, Verbrauch ungefähr 20.000 Kilowattstunden, ergibt sich laut dem Vergleichsportal Check24 damit eine Zusatzbelastung von etwa 484 Euro im Jahr ohne Mehrwertsteuer. Sollte die noch dazukommen mit 19%, wird es natürlich noch teurer und man ist bei 576 Euro. Ein Single-Haushalt, auch das interessiert sich ja viele, muss demnach 121 Euro ohne Steuer und 144 mit Steuer zahlen. Andreas, eine weitere Belastung für die Bürger, für die Gaskunden. Was würdest du sagen, was bedeutet das insgesamt für den Wirtschaftsstandort Deutschland?
Also erst einmal finde ich es beeindruckend, auf welchem primitiven Niveau hier mainstreammäßig die Zusammenhänge erläutert und analysiert werden. Man spricht zum Beispiel von einer drohenden Inflationsrate von über 10% aufgrund dieser erhöhten Kosten. Und irgendwie wird mittlerweile alles auf Inflation gebracht. Inflation ist mittlerweile auch ein inflationärer Begriff. Das heißt, eigentlich ist Inflation definiert, wenn die Geldmenge sich erhöht und die Waren und Dienstleistungen runtergehen, dann entsteht Inflation. Das ist eine geldmengenpolitische Maßnahme. Mittlerweile ist es aber schon der Krieg, der macht Inflation, Zusammenbruch der Lieferketten machen Inflation, Lockdown machen Inflation und in diesem Fall sind es politische Maßnahmen aus Prinzipienreiterei, denn wir könnten das Gas und das Öl ja haben, aber wir wollen es nicht. Das heißt, ob der einzelne Bürger das will, ist nie befragt worden. Volksbefragungen gibt es in der deutschen Demokratie natürlich nicht, wie in der Schweiz zum Beispiel. Das muss man denen mal ganz klar auch zugutehalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann viele Leute sagen würden, das ist mir völlig wurscht, ich möchte gerne, dass mein Gas bezahlbar bleibt und ich im Winter nicht frieren muss und bedroht bin von Frostschäden oder eventuell auch vor Hungerproblemen. Und genau hier liegt eigentlich das Problem. Es handelt sich ja bei dieser Geschichte mehr oder weniger um eine staatlich angeordnete Schutzgelderpressung. Der Staat ordnet an, dass der Preis nach oben geht. Nichts anderes steht dahinter, wenn er sagt, wir lassen uns das Gas nicht mehr billig liefern. Und die Kosten, die dafür entstehen durch diese Fehlpolitik, drückt er jetzt dem Bürger auf. Und wer das nicht bezahlt, der friert oder erfriert schlimmstenfalls sogar. So kann man das relativ kurz zusammenfassen, was ich dazu sage.
Also Schutzgelderpressungen haben wir ja schon mehrfach drüber gesprochen. Das geht ja auch bei der GEZ so. Genau, das ist ein Begriff, der hier auch öfter fällt in dem Zusammenhang. Dazu kommen wir natürlich nachher auch nochmal. Wir bleiben aber jetzt nochmal kurz beim Gas, denn laut den Berechnungen von Check24 muss also dieser Musterhaushalt, von dem wir gerade schon gesprochen haben, 4 Personen, jetzt schon einen Rekordpreis von 3.415 Euro im Jahr zahlen. Durch diese Umlage steigt der Wert auf knapp 4.000 Euro. Das sind 207% mehr als letztes Jahr im Juli. Und ein Single-Haushalt hat eine Erhöhung von 165% mehr als im vergangenen Jahr und liegt bei ungefähr 1.100 Euro. Also nochmal, Andreas, was wird das für Auswirkungen auch haben auf den Wirtschaftsstandort?
Nee, der Wirtschaftsstandort ist mittlerweile ja sowieso abgeschrieben, mehr oder weniger. Und man spürt ja sehr deutlich eine Agenda gewissermaßen zur Abschaffung der ehemaligen Vorzeigewirtschaft. Ich darf erinnern, vor nicht einmal 10 Jahren, weniger als 10 Jahren, noch vor 5 Jahren sogar noch, war es so, dass Deutschland die Vorzeigewirtschaft war, schlechthin wenigste Schadstoffemissionen, die besten Umweltbedingungen, hohe Effizienz und so weiter. Und ausgerechnet dieser Vorzeigewirtschaftsstandort wird abgeschafft, sodass er dann zum Beispiel aus der Ukraine, aus Atomkraftwerken vom Typ Tschernobyl und aus Kohlekraftwerken jetzt den Strom bezieht. Das ist ja die Agenda, die dahinter steht. Und das, was wir hier besprechen, sind die Folgen für das Volk in Deutschland, die lebenden Menschen dort, die ja mittlerweile auch jetzt im Prinzip ja auch umgestellt wurden. Das heißt, da ist ja auch viel Veränderung eben halt in der Bevölkerungsstruktur. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann wird natürlich ein Schuh daraus. Und ja, wozu das führt, ist ganz klar. Der normale Bürger bleibt auf der Strecke, der Mittelstand wird ausgehöhlt, die Armen werden mehr und die Reichen verdienen sogar noch daran. Das ist ja das eigentlich Verrückte.
Und dann kommen halt Meldungen ans Tageslicht, auch von der Bild-Zeitung. Also muss man sagen, die sind jetzt schon sehr auf der Wunde mit dem Finger, was die Energieversorgung in Deutschland angeht. Was auch richtig ist, denn es ist natürlich ein Thema, das alle beschäftigt. Und wie ja der große Prophet aus Berlin, Robert Habeck, zum Amtsantritt Anfang diesen Jahres, also ganz kurz, es ist ein gutes halbes Jahr her, da war die Welt noch völlig anders und Herr Habeck hat angekündigt, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Also er hat das eigentlich alles vorausgesehen.
Naja, es war ja schon abzuleiten. Also alleine durch die Entscheidung im Jahre 2020 durch Hammer and Dance, das ist ja dieses Papier im deutschen Ministerium des Inneren, womit man die Leute mehr oder weniger eindampfen wollte, indem man sie wie ein Spielball behandelt. Dann hat man Lockdown-Maßnahmen eingeführt. Das erinnert mich an eine große Infektion. Eine Infektion bei einem Organismus, bei einem Menschen beginnt mit einer einfachen kleinen Wunde. Und diese kleine Wunde führt zu einer kleinen Infektion. Und wenn man die nicht gleich behandelt, dann kann es sein, dass diese Infektion sich ausbreitet. Wie ein Krebsgeschwür gemessen. Und so baut das eine ins andere rein und mitten in diesem Prozess konnte Habeck, das konnten wir natürlich auch schon ableiten, dass das Antlitz sich verändern wird, aber er hatte vermutlich noch eine andere Order, die dahinter stand und das ist wahrscheinlich das, worauf du gerade anspielst.
Ganz genau. Also auch die Bild-Zeitungsmeldung, die ich jetzt hier vor mir habe, deutet in die Richtung, dass auch die Bild-Zeitung sich langsam fragt, was steckt eigentlich hinter dem Ganzen? Denn hier fragt man, also in der Überschrift heißt es, wie Habeck die AKW-Wende verschleppt. Und dann darunter heißt es direkt, da wird die Frage gestellt, sabotiert Wirtschaftsminister Robert Habeck aus ideologischen Gründen den Weiterbetrieb der verbliebenen 3 Atomkraftwerke? Fakt ist, schreiben Sie, seit gut einem Monat prüft sein Ministerium mit einem Stresstest, ob die Stromversorgung ohne die Atommeiler gefährdet ist. Ein Ergebnis werde aber erst in den kommenden Wochen vorliegen, hat das Ministerium der Bild am Sonntag gegenüber mitgeteilt. Und hier heißt es weiter, es ist aber schon merkwürdig, denn für ein Anti-AKW-Gutachten im vergangenen März brauchte das Ministerium von Habeck im Zusammenspiel mit dem Umweltministerium von Steffi Lemke, die gehört ja auch zu den Grünen, nur 6 Tage. Und das damalige Ergebnis des im Schnelltempo durchgepeitschten grünen Prüfvermerks lautete, eine AKW-Verlängerung sei die falsche Lösung.
Naja, also man muss hier natürlich eines erkennen, dass man das Gesamtbild nicht außer Acht verlieren darf. Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke bieten eine große, dauerhafte Stromgrundversorgung auf einer bestimmten Ebene. Und das ist das Hauptproblem. Ich vermisse hier den Sachverstand. Und es wird so dargestellt, als wären das so bestimmte Instrumente, die man bei bestimmten Lücken dann bei Bedarf irgendwie mal nutzen kann. Das ist das Absurde. Nein, dafür sind gerade die absolut ideologisch geprägte oder idiotisch geprägte, kann man schon fast sagen, Energiepolitik auf den sogenannten regenerativen Energien. Sowas gibt es eigentlich gar nicht, aber das ist der Begriff, der sich eingebürgert hat, wo wir genau wissen, dass wir unter bestimmten Bedingungen den Strom nicht produzieren können, wenn kein zum Beispiel Wind ist oder auch keine Sonne ist. So. Und das ist der eigentliche Punkt dabei. Das heißt, wir reden hier im Prinzip oder hier reden Blinde von der Farbe. Und versuchen jetzt hier mehr oder weniger mit unregelmäßigen, unkalkulierbaren Instrumenten der Stromgewinnung, ja, versuchen sie einen Grundsockel zu ersetzen. Und Gas ist nicht mehr dabei, das ist das wichtigste Element in der Stromversorgung, um die 50-Hertz-Frequenz im Netz zu halten. Und wenn die plötzlich runtergeht oder drüber geht, dann bricht das Netz zusammen. Das ist der Blackout, vor dem wir so lange geredet haben. Und aus diesem Grunde ist das Ganze überhaupt nicht mehr ernst zu nehmen, was da gesagt wird. Und man kann wirklich nur noch lang hinschlagen. Welcher Professor hat da gestern so eine Aussage gemacht? Du hast das reingestellt irgendwo, glaube ich, der auch gesagt hat, ich habe einfach die Schnauze voll von diesem ganzen Irrsinn.
Ja, es ist einfach alles sehr widersprüchlich und man wird zunehmend das Gefühl nicht mehr los, dass dahinter tatsächlich irgendwie ein Ziel steht. Deutschland soll frieren, Deutschland soll kein Gas haben. Das ist natürlich eine Spekulation, ist ganz klar, aber die Indizienlage, die wird immer belastender.
Naja, also wenn ich mir die Spekulationen angucke, die kursieren und die als gegeben gesehen werden, ich denke da an die 9-11-Theorie der USA beispielsweise, die wird ja als Fakt dargestellt und ist auch nur eine Theorie. Und diese Theorie, die darf natürlich bestehen, natürlich dürfen andere Theorien aus meiner Sicht auch bestehen, aber hier haben wir mittlerweile eine Symptomverknüpfung, die dieses Netz mittlerweile der Überführung dermaßen engmaschig dargestellt hat, dass ich also mir die Frage überhaupt nicht mehr stelle, ob da ein System hintersteht oder irgendeine Agenda.
Und das, ihr Lieben, ist immer wieder der Aufruf, bitte, bitte sorgt so gut es geht für euch vor in allen Bereichen, denn wenn es zu einem Blackout kommt, dann wird es nicht nur kalt, kalt wird es sowieso, denn es wird Vorschriften geben, wie viel man noch heizen darf. Und es wird auch Vorschriften geben, wann die Heizungen ganz abgestellt werden müssen. Also kalt wird es in jedem Fall. Aber wenn ein Blackout kommt und alle Experten schließen das im Moment nicht mehr aus, sondern warnen ausdrücklich, sind eben auch alle anderen Bereiche des Lebens betroffen. Und wenn man sich vorstellt, ein Blackout, ja, der kommt und dann ist er da. Und auch wenn man vorher vielleicht gesagt hat, ach guck mal, wir haben jetzt schon Oktober und es ist noch nichts passiert oder wir haben schon November und wo bleibt er denn, der Blackout? Aber dann von 0 auf 100 innerhalb von einer Sekunde ist er da. Und wer dann nicht vorgesorgt hat, wer nicht genügend eingekauft hat, wer nicht genügend Wasser vorrätig hat, wer nicht wenigstens das Wichtigste an Stromquellen hat, um zum Beispiel sein Mobiltelefon aufzuladen oder eben auch die notwendigsten Dinge mit Strom zu versorgen und so vieles mehr, wer nicht genügend Medikamente da hat, die er vielleicht dringend braucht oder eben auch nicht genügend Hygieneartikel oder Tierfutter, der wird es schwer haben. Und deswegen habe ich es jetzt gerade noch mal mit diesem Nachdruck auch gesagt, bitte, bitte nehmt es ernst.
Ja, bei unserer zur Trägheit erzogenen Menschenmasse im Durchschnitt und nur die, die sich angesprochen fühlen, die meine ich, diese Trägheit, die dort hintersteht, ist mittlerweile so aufgebaut, dass sie wirklich glauben, dass ein Blackout sich irgendwie vorher ankündigt, dass irgendjemand mal plötzlich ins Fernsehen kommt und sagt, nächsten Dienstag um 20.13 Uhr und 12 Sekunden haben wir einen Blackout. Und das Wichtige ist, wenn ein solcher Blackout sich ankündigt, zum Beispiel, wenn ich feststelle, dass im Frequenznetz plötzlich die 50 Hertz unterschritten werden auf 47 Hertz, dann weiß ich, jetzt wird es eng. Wie lange ist eigentlich die Vorlaufzeit zu erkennen, ob es sich um Blackout handelt, ja oder nein? Im Normalfall, wenn es sich zum Beispiel um größere Aussetzungen handelt, wie wir es mal vor kurzem hatten, in Münster beispielsweise hatten wir mal ein schweres Unwetter mit Eis, wo ein paar große Überspannleitungen zusammengebrochen sind. Es gibt ja verschiedene Spannungen. Und da war die Vorlaufzeit ungefähr 3 Sekunden. Es gibt aber auch beispielsweise Blackouts, die man besser vorbereiten kann. Da hat man dann 40 Sekunden Zeit. So, jetzt stehen wir da und sagen, okay, 40 Sekunden ist ein Optimalfall. In diesen 40 Sekunden, wo der Strom ausfällt oder droht auszufallen, da haben wir jetzt Zeit, uns noch mal schnell zu versorgen, einkaufen zu gehen und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, es ist aussichtslos. Und wir müssen uns darüber im Klaren sein. So etwas kündigt sich nicht an. Von einer Sekunde zur anderen, von einer Nanosekunde zur anderen. Und es passt dann keinem wirklich in dem Moment wirklich. Ausgerechnet jetzt passt es ja nun gar nicht. Da macht es plupp aus. Und in dem Moment ist Ruhe. Und wer sich dann nicht vorbereitet hat und dann anfängt, darüber nachzudenken, der muss einfach wissen, dass er einen großen Fehler gemacht hat.
Ja, früher gab es dieses sehr schöne Sprichwort, eigentlich gibt es das heute auch immer noch, aber viele kennen es nicht mehr. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Und damit ist eben nicht nur das Geld gemeint, sondern alles andere auch.
Ja, und wir haben hier nicht 7 fette und 7 magere Jahre, sondern wir haben hier einen Fakt, der droht, der von gar keinem Experten mehr in Frage gestellt wird. Jeder weiß, er wird kommen, keiner weiß wann, aber vor allem weiß keiner wirklich einen Zeitpunkt zu bestimmen. Und wie gesagt, es kommt dann ganz plötzlich. Das muss man sich vor Augen führen.
Und das ist auch so, also die Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, gilt natürlich auch jetzt für die Haushalte, die, wie wir gerade besprochen haben, besonders belastet sein werden, nämlich was die Gasumlage, was die Energiekostenerhöhungen und die Lebensmittelkostenerhöhungen angeht und so vieles mehr. Und inzwischen wissen wir auch, wenn man verreist oder so, die Hotelkosten, all das springt in die Höhe. Man guckt, wir haben selber mal so Buchungen geplant gehabt für einen Zeitraum und haben gestaunt, dass das alles mehr als doppelt so teuer geworden ist. Also auch hier heißt es, und das sagen auch die Experten, man sollte jetzt, wenn es geht, Geld zurücklegen. Also nicht jetzt ausgeben für dies und das und ich gönne jedem seine Urlaubsreise, aber angesichts dessen, was da jetzt kommt und übrigens auch angesichts der Aussage von den Erfahrungswerten von Banken und so weiter und von Umfrageportalen, ist es ja so, Andreas, darüber hatten wir auch gesprochen, dass vor allem auch junge Leute jetzt dazu neigen, schon mal einen Kredit aufzunehmen, um in Urlaub fahren zu können oder sich ein Auto zu kaufen. Hat man früher auch gemacht. Du bist immer der gewesen, der gesagt hat, nehmt bitte nie Kredite auf. Aber jetzt gilt dieses Wort umso mehr.
Ja, es gab immer irgendwie die Situation, Kredite grundsätzlich nicht, es sei denn, wir unterscheiden zwischen Konsum und Investitionen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn zum Beispiel jemand einen Kredit aufnimmt, um beispielsweise seine Bildung an einer privaten Universität zu finanzieren, ist das ganz anders zu bewerten als jemand, der in Urlaub damit fliegt oder sich ein schickes Auto kauft, um damit in irgendeinem Café zu protzen. Wobei die Zeiten sind, glaube ich, auch vorbei mittlerweile. Also insofern müssen wir da schon sehr, sehr deutlich unterscheiden. Aber letztendlich bedeutet Schulden immer, dass ich in irgendeiner Hand bin von jemandem, den man Gläubiger nennt. Gläubiger nennt man ihn deshalb, weil er glaubt, dass er das Geld zurückbekommt. Daher ist er Gläubiger. Und der Schuldner schuldet dem Gläubiger. Das ist also in der Hand des Gläubigers. Und aus diesem Grunde ist es jetzt wichtig, dieses zumindest bisschen Freiheit, was wir noch selbst gestalten können, auf jeden Fall mit aller Macht zu verteidigen. Und aus diesem Grunde grundsätzlich kein Kredit. Grundsatz bedeutet immer, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja, und es ist auch so, was die Lebensmittelversorgung angeht, auch hier machen wir ja unsere Garten-Sessions. Jeder, der kann und Lust hat, hat sein Gemüse selber angebaut oder ist dabei, so etwas zu planen. Man kann übrigens auch jetzt im Spätsommer einsäen. Es gibt also auch Herbstsaatgut, stellen wir auch immer wieder ein. Ich werde euch auch wieder einige schöne Videos zu dem Thema raussuchen, sodass man sich jetzt dran machen kann für das Ende des Sommers, Anfang des Herbstes auch noch mal einen Anbau zu planen, denn man kann ja auch bis November Kohl oder so, kann man bis in November, ja in Deutschland wahrscheinlich sogar in den Dezember hinein im Garten haben. Und wer keinen Garten hat, nimmt Pflanzsäcke und stellt sie auf den Balkon oder auf die Terrasse. Denn wir sehen es gerade selber, ich werde der Tomaten kaum Herr, die wir hier ernten, die werden dann natürlich eingekocht zu Soßen aus den oder Suppen oder wir dörren sie. Ich habe hier eine Session nach der anderen, was so die Haltbarmachung angeht. Und natürlich betrifft das nicht nur Tomaten, sondern auch Paprika und vieles andere an Gemüse. Das heißt, wir können auch fermentieren, wir können in Salzlauge einlegen. Das hält auch 1-2 Jahre oder vielleicht sogar länger. Wir können den Kohl als Sauerkraut ansetzen und haben damit immer auch gesunde Nahrung, die natürlich sehr viel günstiger ist, als wenn wir das Ganze als Bioware einkaufen. Zumal diese Bioware immer weniger wird, wie wir jetzt auch wissen. Ja, ich möchte noch mal beim Energiethema bleiben, denn es ist vorhin ein Artikel im Spiegel veröffentlicht worden. Da habe ich doch sehr gestaunt, Andreas, denn du hast ihn noch gar nicht gelesen. Den hat geschrieben Nikolaus Blome. Und das ist nicht irgendeiner, sondern der war lange auch als Chefredakteur tätig, unter anderem bei Bild, der war beim Spiegel. Jetzt ist er zuständig bei NTV und RTL für alle möglichen Wirtschafts- und Gesellschaftsfragen. Und dieser Nikolaus Blome, der hat eine Kolumne geschrieben und die hat der Spiegel veröffentlicht. Und jetzt haltet euch fest. Die Überschrift lautet: Drehen wir den Spieß doch um und öffnen Nord Stream 2. Und dann heißt es in Blomes Text hier unter anderem: Wer ist eigentlich noch für die Öffnung von Nord Stream 2? Gerhard Schröder und Wladimir Putin sind dabei. Na klar, natürlich auch die Chrupallas und Wagenknechts und so weiter. Das ist alles ziemlich durchschaubar, schreibt Herr Blome, und darum eigentlich egal. Aber ist die Sache damit erledigt? Ich fürchte, nein. Was passiert nämlich, wenn der nächste Winter hart und das Gas am Ende knapp wird und Wladimir Putin eines Morgens sagt, Nord Stream 1 ist jetzt leider ganz kaputt, aber ihr könnt Gas aus Nord Stream 2 haben. Übrigens hat Herr Putin das schon gesagt. Das sagt Herr Putin übrigens die ganze Zeit. Aber da hat vielleicht Herr Blome den Fokus noch nicht so ganz drauf gehabt. Er unterstellt Herrn Putin damit eine schamlose Lügerei und sagt, das wäre ein ruchloses Schurkenstück. Aber, dieses Aber, das alleine enthöbe die Bundesregierung ja nicht, der Not zu reagieren. Und wird die Antwort der Bundesregierung also lauten, aus Nord Stream 1 würden wir das Gas nehmen, aber aus Nord Stream 2 nehmen wir es nicht? Und damit bricht Nikolaus Blome es auf eine ganz einfache Rechnung. Wenn wir Nord Stream 1 Gas aus Russland nehmen, können wir doch auch Nord Stream 2 nehmen. Andreas, du hast es ganz vorsichtig immer mal wieder gesagt. Wir haben hier Anwürfe gehabt von der Mainstream-Presse. Wir wären Putin-Versteher und Putin-Trolle und so weiter. Wir wären Putin-freundlich. Dabei ist es ein sehr logischer Gedanke, der jetzt inzwischen beim Spiegel und bei Herrn Blome angekommen ist.
Ja, man schüttelt eigentlich nur noch den Kopf und kann es kaum fassen. Wenn Herr Blome unseren Podcast hören sollte, es scheint ja fast die Vermutung ja sich in den Raum zu stellen, dann sollte er aufholen, dass er auch die aktuellen hört und nicht jetzt irgendwo noch hinterher hinkt, denn das machen wir tatsächlich schon seit vielen Monaten, dass wir diese Dinge immer wieder ansprechen, weil die Prinzipienreiterei, die ich übrigens nachvollziehen kann, egal, wie man die Dinge jetzt einschätzt, aber die steht in keinem Verhältnis zur Notlage, zur drohenden in der Bundesrepublik Deutschland, dass Menschen erfrieren sollen. Und wenn ich da sehe, dass da wirklich Zahlen in den Ministerien sogar argumentiert werden und wurden von Whistleblowern, die wir haben, die wir gar nicht reinbringen in unsere Nachrichten, mit welchen Opferzahlen man da eventuell sogar spekuliert. Das sind natürlich alles nur Spekulationen, wilde Spekulationen, aber die werden dort diskutiert. passiert in den obersten Gremien, dass Menschen auch erfrieren und den Erfrierungstod erleiden müssen. Und da geht es eben nicht um ein paar tausend Menschen oder auch nicht um ein paar hunderttausend Menschen, sondern um weitaus mehr. Diese Diskussion, die ist ja wohl das Mindeste, was man erwarten kann von einer Politik, dass sie sich darum kümmert und diese Dinge mit aller Gewalt zu verhindern vermag. Das steht aber in keinem Verhältnis, weil eine Frau Baerbock oder ein Herr Habeck, die werden nicht frieren, die brauchen sich da gar keine Sorgen machen. Aber sie haben eine gewisse Verantwortung als Treuhänder. Und dieses Verhalten erinnert mich durchaus ein bisschen auch an Frau Schlesinger, wo beispielsweise dann mehr oder weniger die Krippe genutzt wird und man mehr oder weniger sich auf Kosten der Allgemeinheit statt treuhänderisch dienend zur Verfügung zu stellen, mehr oder weniger das Volk beraubt und abgreift. Anders ist das nicht mehr zu regeln. Da muss ich wirklich hart werden.
Ich möchte mal in diesem Artikel hier weitergehen, denn Herr Blome beruft sich jetzt auch auf euch alle, weil er offenbar jetzt ringt darum, einen Weg zu finden, vielleicht ist es auch im Auftrag des Spiegels, um diese neue Idee in den politisch korrekten Mainstream zu bringen, weil du bist ja bis jetzt, also Schröder wurde mehrfach aufgehängt in den Medien, in der Presse. Und man hat ihn mit Katzendreck beworfen und alle anderen auch. Nur spärlich durften Menschen wie Klaus von Donani sich dazu äußern und der eben auch gesagt hat, Nord Stream 2 ist fertig. Wir haben längst hier darüber gesprochen, untersucht, dass die USA nicht dafür sind, dass Nord Stream 2 in Betrieb geht. Auch Herr Trump war das damals nicht. Also es gibt ein klares No-Go. Aber Nikolaus Blome sagt, schon jetzt im Hochsommer hätten 66% der Deutschen laut einer Forsa-Umfrage gar keine Probleme mit dem Gas aus Nord Stream 2. Und auch im Kanzleramt wissen sie, bei einem akuten Engpass russisches Gas abzulehnen, nur weil es aus der falschen Pipeline kommt, das wird sehr schwer. Trotzdem sagte ein Regierungssprecher jüngst, Nord Stream 2 bleibe definitiv zu. Und einen Sinneswandel schließt der Kanzler aus. Und dann fragt Herr Blome, aber ist das klug?
Also die 66% der Bevölkerung, die sagen, wir haben keine Probleme mit Nord Stream 2, das ist das erste Mal wieder eine Frage nach demokratischen Prinzipien. Was sagt eigentlich das Volk dazu? Was hier gerade passiert, ist ein Nacheifern eines neuen Vorbildes, welches gerade entsteht. Und dieses Vorbild heißt Viktor Orban aus Ungarn. Weil man merkt jetzt richtig, wie man versucht, in seine Spur irgendwie reinzukommen, weil er nämlich gesagt hatte, ich muss das entscheiden und tun, was das Volk von mir erwartet und wünscht. Denn dafür bin ich gewählt, denn ich bin Diener meines Volkes. Und jetzt stellt er diese Frage, natürlich verhalten, ein bisschen verklausuliert. 66% der Deutschen sind der Meinung. Also er bringt plötzlich die Meinung des Volkes ein als relevant für Entscheidungen in der Politik. Und das hat es vorher ja gar nicht gegeben in dieser Form. Weil wir haben einen Systemumbau. Und dieser Systemumbau soll irgendwie mit Gewalt durchgezogen werden. Und wenn an bestimmten Stellen Widerstände gehen, dann passiert natürlich sofort, dass man dann auch schon wieder Maßnahmen führt. Man rudert dann ein bisschen zurück. Insgesamt aber versucht man schon weiterzukommen in dieser ganzen Struktur. Wir dürfen das auch nicht überzubewerten, wenn gerade aus solchen Systemmedien beispielsweise solche kritischen Töne kommen. Die kommen nämlich zu einem Zeitpunkt, wenn der Point of No Return im Normalfall gar nicht mehr erreicht ist. Eventuell kann man diese Geschichte mit dem Nord Stream 2 sogar wieder reparieren und plötzlich wird es dann doch warm im Winter. Könnte ja durchaus sein, dass sie sich besinnen. Aber sie haben natürlich mit dieser gesamten Angstszenarienparade natürlich auf der anderen Seite andere Dinge durchbekommen, die sie natürlich durchbekommen wollen. Es ist ein ganz perfides Spiel der orchestrierten Politik gegen das Volk und gegen die Menschen, die eigentlich vertreten werden sollten.
Nun erinnere ich mich, Andreas, das ist ein paar Wochen her, da haben wir darüber gesprochen, dass die New York Times berichtet hatte über die Notlage Deutschlands und auch britische Medien, Mainstream-Medien. Die haben also gesagt, ja, das ist jetzt eine schöne Katastrophe, in die Europa reinrutscht, weil Deutschland sich zu sehr an Putin gebunden hatte und man eben auch immer unterstrichen hatte, ja, und es ist klar, Nord Stream 2 darf nicht in Betrieb genommen werden, unter anderem, weil der große Bruder über den Teich auch dagegen ist. Und Es ist dann, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Autoren das gewesen ist, vielleicht finde ich es gleich noch, der hat dann gemutmaßt und hat gesagt, sinngemäß, Deutschland wird ja wohl nicht den Riesenfehler machen, die Nord Stream 2 trotzdem in Betrieb zu nehmen, obwohl alle sich doch einig sind, dass wegen des bösen Russen das nicht passieren darf. Kann es sein, dass das eine neue politische Richtung wird, wo man Deutschland wieder anhängen könnte, wortbrüchig geworden zu sein?
Naja, möglich ist es schon, denn wir sehen ja anhand des deutschen Medienzirkuses, wie setzen sich die einzelnen Medienanstalten zusammen. Und wir sehen ja auch eine Veränderung zum Beispiel bei der Bild. Das ist übrigens nichts Schlimmes, sondern die Bild zum Beispiel befindet sich zum größten Teil im US-amerikanischen Besitz. Das heißt, die KRR ist der größte Einzelaktionär. KKR ist der größte Einzelaktionär der Bild-Zeitung. Dazu kommt noch ein verbundenes Investmentunternehmen aus Kanada übrigens mit dazu. Und die übernehmen einen sehr, sehr starken Part. Mit anderen Worten, wenn wir die Überschriften, das mache ich zum Beispiel in der Bild-Zeitung, ermitteln, dann gucke ich mir das an, dann bekomme ich zumindest einen Überblick ungefähr, wie die amerikanischen Vorgaben insgesamt in der Presselandschaft sind. Für mich ist das eine ganz normale und zwar wertfreie journalistische Analyse, aber ich will immer erst wissen, wer ist Eigentümer oder wer finanziert etwas? Und daraus kann man ableiten, wie eventuell auch die Nachrichten einzuordnen sind.
Auf jeden Fall hatten wir vor circa 3 Wochen ja mehrere Meldungen, dass eben erste Politiker Nord Stream 2 ins Spiel gebracht haben. Zum Beispiel haben sich Bürgermeister zusammengetan. Die DPR hatte das veröffentlicht von der Insel Rügen. Und es gehe eben dabei nicht nur darum, Nord Stream 2 auf Krampf wieder zu aktivieren, sondern es gäbe damit eine etwas dauerhaftere Sicherheit. Und es gab auch andere, die sich geäußert haben. Möglich natürlich, Andreas, dass jetzt der Druck auch auf die Mainstream-Medien größer wird, dass also wenn auch 66%, was ja nur mal 2/3 sind und wahrscheinlich sind es inzwischen noch mehr wieder, der Bürger sehen, was auf sie zukommt, sich Sorgen machen und einfach auch die Medien jetzt vielleicht mal kontaktieren und sagen, warum schreibt ihr das immer nur einseitig? Möglich auch, dass der Druck also wächst.
Naja, die Pressefreiheit ist ja eine gewisse Problematik, die mitspielt. Das heißt, die Pressefreiheit haben wir ja. Das bedeutet also, zum Beispiel darf der Eigentümer oder die Eigentümergesellschaft vom Spiegel hat die Freiheit, das zu schreiben, was sie will. Und die können das entscheiden, egal wie sie das jetzt für sich mehr oder weniger verbuchen. Das hängt vielleicht mit externen Geldflüssen von Philanthropen zusammen, wie auch immer. Aber was wir eben halt nicht haben ist, und das wird daraus deutlich, eine freie Presse. Eine freie Presse ist etwas anderes als eine Pressefreiheit. Denn wenn eine Presse an sich als Institution schon nicht frei ist, dann sind sie natürlich gebunden. Und das haben wir an den öffentlich-rechtlichen Medien ja jetzt in Reinkultur gesehen. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum die Journalisten, die in hohen Positionen als Intendanten in großen Presseunternehmen öffentlich-rechtlich überhaupt tätig sind. Es ist ja offenbar ja kein Geheimnis gewesen, mit welchen Autos die fahren, wie die ihre Geschäftsetagen machen und so weiter und so fort. Man empfand das wohl offenbar normal. Und da stellt sich für mich die Frage, wird da eine Seele gekauft, indem man eben sagt, okay, eigentlich schlägt mein Gewissen dagegen Amok, weil es ist treuhänderisch verwaltetes Fremdkapital, was mir per Gesetz zur Verfügung gestellt wird durch eben halt Gebühren, Zwangsgebühren und dann verhalte ich mich entsprechend. Und wenn ich dann beispielsweise in meiner Arbeit mehr oder weniger zum Sprachrohr von Regierungsinstitutionen werde, das heißt, die Gewaltenteilung in der Demokratie muss untergraben, wirklich zu verpflichtet bin, dann kann es eben halt sein, dass man mich dann irgendwie nur noch mit Geld ruhig stellt und sagt, okay, alles klar. Und das bedeutet, die Medien stehen natürlich jetzt genau vor dieser Auflösung, dass es sich klärt und damit neu geordnet werden. Ich bin da ziemlich sicher.
Es ist ein sehr spannender Prozess, weswegen wir natürlich nachher auch noch mal kurz auf das Thema RBB und alle Konsequenzen und was das jetzt schon so mit den öffentlich-rechtlichen Sendern macht, zurückkommen werden. Ich bleibe noch mal ganz kurz bei Nikolaus Blome, weil der laviert sich hier durch, um dieses Ziel zu setzen. Lasst uns über Nord Stream 2 sprechen. Ist ja, bis vorgestern noch ein Himmelfahrtskommando gewesen, wenn ein arrivierter Journalist sowas macht. Aber offenbar ist es jetzt die Erfordernis dieser Situation. Er schreibt also, man kann eine 55-prozentige Abhängigkeit von russischen Gasimporten zwar nicht von jetzt auf gleich beenden, aber Deutschland will nachweislich so schnell wie möglich weg vom russischen Gas und hat die Abhängigkeit bereits um rund 20 Prozentpunkte gesenkt. Kann man also noch sagen, dass es dem Geist der Sanktionen widerspricht, Nord Stream 2 notfalls zu öffnen? Es bleibt das Argument, man dürfe Putins politischer Erpressung keinesfalls nachgeben. Der Westen müsse hart bleiben, die zweite Röhre gesperrt halten, weil man andernfalls alle moralische Glaubwürdigkeit verlöre. Nord Stream 2 zu öffnen, das wäre ein Triumph für Putin, heißt es. Allein nicht die Wahl der Röhre ist in meinen Augen das moralisch Verwerfliche, sondern überhaupt russisches Gas zu kaufen und Putins Kriegskasse zu füllen. Und er sagt dann weiter, die Erpressung bei der Wahl der Röhren ist ein Framing, das sich aus einer längst überholten Konstellation ergab, als die Öffnung von Nord Stream 2 bedeutet hätte, die russischen Gasimporte noch weiter zu steigern. Und davon kann keine Rede mehr sein. Ist es also eine Frage der Ehre, fragt Nikolaus Blome, oder doch eher Komplexkompensation, beim Unwichtigen hart zu bleiben, wenn man beim Wichtigen schwach ist?
Man merkt also hier, wie ein Eiertanz versucht wird, hier mehr oder weniger den Mainstream ein bisschen zu verändern im Kurs. Das ist wie ein großer Frachter, wenn man den beispielsweise lenken will in eine andere Position und der Kapitän sagt 3 Grad Steuerbord, dann werden die Ruder umgestellt und dann fährt das Ding eben halt noch 2 Kilometer weiter geradeaus, bevor es dann irgendwann überhaupt in diese Kurvendiskussion geht. Also es bedeutet also mehr oder weniger, hier wird schon der Trägheit-Effekt ausgenutzt, indem man jetzt schon das Ruder stellt und das wird in wenigen Wochen dann der Normalfall sein. Was ich interessant finde dabei ist, dass man jetzt feststellt endlich, dass 55% natürlich eine maßgebliche Zahl ist, um einen Staat überhaupt am Überleben zu halten. Da ist man jetzt langsam hintergekommen und bringt das jetzt so ganz langsam auch raus. Und was ich wieder irre finde, ist, dass man auf jeden Fall von Putins Gas wegkommen will. Man zieht also gar nicht in Erwägung, dass es vielleicht wieder Friedensverhandlungen geben könnte und man mit Putins Gaslieferungen vielleicht auch wieder vernünftig in Strukturen kommen könnte. Also man baut darauf, dass andere das Gas liefern, stellt aber überhaupt nicht in Frage, ob es mit den anderen vielleicht mal zu irgendwelchen Auseinandersetzungen kommen könnten, weil die sind ja per se gut und das für alle Zukunft, da steht ja drin, während Putin verurteilt wird für alle Zukunft, dass er schlecht ist und auf gar keinen Fall von ihm das Gas genommen werden darf. Also das sind alles so primitive Muster, die da mitschwingen, aber die gehören eben halt zu diesem Trägheitseffekt, eben den Kurs zu ändern.
Es muss ja jemand wie ein Nikolaus Blome so einen Artikel schreiben, den der Spiegel veröffentlicht. Blome, ich wiederhole, es war bei der Bild, beim Spiegel, ist jetzt bei NTV, ist jetzt bei RTL. Er ist also das, was man wirklich einen Allrounder im Mainstream nennt, und zwar immer in führenden Positionen. Das heißt, er ist ein Sprachrohr, das im Mainstream von den anderen Mainstreamern ernst genommen wird. Dass das Ganze im Spiegel erscheint, setzt dem nochmal eine Krone auf, weil im Mainstream ist es offenbar so, dass der Spiegel immer noch als Leitmagazin angesehen wird. Und ich denke mal, hier wird wirklich gerade eine Kehrtwende vollzogen. Ich denke mal, dass wir in den nächsten Wochen diese Diskussion intensiver öffentlich führen werden. Und ich möchte euch noch vorlesen, wie er diesen Artikel beendet. Er sagt, die Frage lautet, was wäre verloren, wenn die Bundesregierung den Spieß umdrehte und sich bereits jetzt bei Nord Stream 2 lockerer machte? Und zwar öffentlich und ohne auf den Moment zu warten, den Putin böswillig für uns aussucht. Die Antwort gibt er auch. Der Bundesregierung gelänge eine sinnvolle Frontbegradigung im Wirtschaftskrieg mit Russland. Sie brächte 19 Millionen Haushalten und zahllosen Unternehmen möglicherweise mehr der gewünschten und vereinbarten Gaslieferungen. Vor allem aber wäre Putin ein Hebel aus der Hand genommen, mit dem er uns durch den Winter zu treiben hofft. Und alles dank des einen Gedankens, Gas ist Gas.
Das ist schon eine sehr surreal gestrickte Struktur, die er hier auf den Punkt bringt. Ich finde das wirklich ganz witzig, was er hier macht. Er versucht ganz deutlich, es so zu umschreiben, dass es hier nicht darum geht, dass die Politik aufgrund von Dummheit, Ideologien und politischer Einflussnahme von außen komplett gescheitert ist und jetzt einknicken muss, sondern er ist in der Lage, es so hinzubringen, was natürlich wirklich nur ein Lächeln bei mir verzückt, weil er sagt, denn wir drehen jetzt den Spieß um und jetzt muss er uns doch das Gas liefern. Na, da wird der Putin aber stinkesauer sein. Es ist schon spannend.
Oh Mann. Ja, man könnte ja auch einfach sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Ja. Wir haben falsch berichtet. Wir hätten das von vornherein mit in Betracht ziehen müssen. Aber da bleibt immer wieder die letzte Frage. Sollte das jetzt hier also ein Thema werden, wovon wir fast ausgehen können, was sagt der große Bruder, der alte, kranke Mann in Amerika?
Ja, und was der sagt, das ist natürlich ganz relevant, weil er ist klar bei Verstand, ein Klardenker, das wissen wir alle. Und er hat ja auch damals gesagt, Nord Stream 2 bleibt zu. Das war eine Anordnung gegenüber Olaf Scholz und dann blieb es auch zu und damit war die Sache erledigt und jetzt werden wir mal sehen. Also das Interessante ist alleine schon, dass wir in Deutschland, in Europa, übrigens in Deutschland, wo die US-Truppen auch aus deutschen Steuergeldern bezahlt werden und dann immer wieder fragen müssen, was dürfen wir in Deutschland eigentlich tun? Wo nickt USA ab und wo sagen sie nein? Welchen Krieg dürfen wir führen und welchen dürfen wir nicht führen? Wo müssen wir Waffen hinliefern und wo nicht? Oder wo müssen wir die Waffen kaufen, unsere eigenen, aus unserem eigenen Volksvermögen und damit unsere eigenen Produkte der Waffenproduktion dann eben halt zurücktreten von bestimmten Verträgen, wie es gerade jetzt zwischen einer großen Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich stattgefunden ist. Und stattdessen muss jetzt Deutschland die US-Waffen kaufen, um sie dann in die Ukraine zu liefern. Also das sind alles so komische Dinge, wo ich mich frage, wo ist hier eigentlich die Eigenverantwortung? Wozu brauchen wir eigentlich noch eine Regierung? Da reicht doch ein Postkasten. Die können das doch ganz einfach rüberschicken und sagen, pass auf, hier ist die Order, könnt ihr jetzt machen, dann kriegt das General Breuer und dann setzt er das um. Das kostet doch alles zu viel Geld im Moment.
Ja, und jetzt die nächste Meldung, die lässt uns dann natürlich etwas stutzen und nachdenken. Die kommt von Express.at und hier heißt es also, dass das Ministerium von deiner Lieblingsinnenministerin Nancy Faeser eine Aussendung vorgegeben hat, wer ein Putin-Troll sei und damit wäre ja eigentlich Nikolaus Blome schon auch einer. Also auf jeden Fall heißt es, wenn jemand den Krieg in der Ukraine relativiert, ist es klar, ein Putin-Troll, zwitschert das Ministerium in die Welt. Warum sich das deutsche Klimaschutzministerium dazu bemüßigt fühlt, sich mit Trollen auseinanderzusetzen, bleibt unklar. Ah, das Klimaschutzministerium war nicht Frau Faeser, sondern das war Frau, wie heißt sie, die Steffi?
Das ist Habeck, ist das noch?
Klimaschutz, das ist Habeck. Ich war beim Umweltministerium, ja. Richtig. Klimaschutz ist Herr Habeck. Das heißt, vielleicht hat er gehört, dass der Blome diesen Artikel schreiben will und hat sofort gesagt, dass man das nicht darf, weil man nämlich sonst ein Troll ist, und zwar ein Putin-Troll. Und hier heißt es, eigentlich könnte man meinen, dass es angesichts der Energiekrise wichtigere Dinge zu tun gäbe, denn es handelt sich ja, wie das Ministerium es einordnet, um eine Minderheit, die aber sehr laut sei, so hieß es in diesem Twitter-Post. Und Andreas, ja, warum macht man das? Wie ernst würdest du das nehmen?
Also das mehr oder weniger lege ich ab unter dem Thema intellektuelle Insuffizienz in der Führung des Klimaministeriums und damit ist es eigentlich schon genügend erklärt.
Vielen Dank für das Gespräch, wir machen weiter. Der nächste Artikel, der ist jetzt allerdings ein Fall für Nancy Faeser und zwar heißt es, es geht ja jetzt wieder los mit den Aktionen der Extinction Rebellion, die sich überall festkleben für ein besseres Klima. Und die hatten ja Sommerpause, sind jetzt aber wieder auf der Matte zurück. Und es heißt, die Bild-Zeitung sagt, da sind eine ganze Menge Aktivisten jetzt auf der Matte, mit ihnen viele gewaltbereite Chaoten. Und die kündigen einen heißen Herbst an. Wörtlich, mit zivilem Ungehorsam nutzen wir wirksame Hebel. So heißt es zumindest vielsagend beim Bündnis Extinction Rebellion. Und in Hamburg, wie gesagt, da waren 1400 Polizisten alleine im Einsatz, weil 5 Gruppierungen, Klimagruppierungen zu Protesten aufgerufen hatten. Und die Bild-Zeitung fragt, was steht Deutschland noch bevor? Ende August ist in Köln eine Großdemo für die Enteignung und Vergesellschaftung der Energiekonzerne geplant. Im Internet kündigt Extinction Rebellion eine Herbstrebellion an. Geplant ist ein ungehorsames Straßenfest in Berlin mit Blockade und Anketten inklusive. Fridays for Future kündigt neue Aktionen für den Herbst an. Ein deutschlandweiter Klimastreik soll Deutschland Ende September für einen Tag komplett lahmlegen. Und all diese Ankündigungen, die machen natürlich Sorge. Der Hamburger Politiker Christoph de Vries, der wird hier zitiert mit diesem Blick auf den heißen Herbst. Und der sagt, Teile der Klimaschutzbewegung haben sich in einem Tempo und Ausmaß radikalisiert, dass das Staat und Politik Anlass zur Sorge geben muss. Und er warnt noch weiter und sagt, dass kommunistische und auch antisemitische Organisationen die Klimabewegungen unterwandert hätten. Friday for Future beispielsweise, das fordert er, müsste sich jetzt klar distanzieren.
Was soll ich dazu sagen? Es ist furchtbar, wenn man sieht, wie hier pubertierende Jugendliche missbraucht werden für eine politische Agenda und diese Kinder das überhaupt nicht beurteilen können. Und ich merke auch die Unreife in diesen Aussagen. Das spürt man ja, wenn man mal solche Leute wie die Neubauer, heißt sie, glaube ich, wenn sie dort in irgendeinem Interview ist. Und Luisa Neubauer. Und man spürt einfach, dass dort an Sachverstand ja gar nichts ist, sondern mehr oder weniger nur irgendwelche Floskeln an Schaumschlägerei rauskommen, ohne Sachverstand, ohne die Konsequenzen zu diskutieren. Das ist das Hauptproblem, was wir haben. Und das Verrückte ist, dass die eigentlich erfahrenen Politiker, die schon vor 10 oder 20 Jahren auch schon im Bundestag saßen, die auch schon beispielsweise bestimmte Möglichkeiten hatten, ein Sprachrohr der Presse zu nutzen, nicht sich zusammentun und sagen, ein gemeinsamer Aufstand. Aber da ist eben halt die Angst, dass man auffliegt, weil man eben halt zu wenig eigene Kenntnisse, Fähigkeiten, Bildungsleistungen aufbringt, um in einem anderen Beruf sich neu zu orientieren. Also halten sie still, hacken zusammen und bleiben an der Krippe.
Ja, Andreas, und gerade in dem Bezug auf Unruhen, die ja drohen und zu erwarten sind, irgendwie ist nur noch Unruhe angesagt, habe ich mal eine ganz andere Frage. Es geht um das deutsche Waffenrecht und ich habe da so einiges gehört, Aktuelles, auch was die Auflagen angeht zum Erwerb, zum Besitz einer Waffe, zum Tragen einer Schutzwaffe. Diese Auflagen sollen bei bestimmten deutschen Behördenmitarbeitern nicht gelten. Stimmt das? Und was kann das dann im Hinblick auf den heißen Herbst bedeuten?
Wir hatten schon mal vor ein paar Monaten über das Thema gesprochen, aber auch nur ganz grob, weil es ist nicht ganz neu. Aber ich finde es wichtig, gerade in Anbetracht der drohenden Situation im Herbst, der jetzt kommt, dass man da noch mal drauf eingeht. Der Journalist Gerhard Wisniewski, den ich übrigens sehr schätze, der hatte schon im April 2021 auf diesen Umstand hingewiesen. Aber interessanterweise kam weder aus dem Mainstream Reaktionen der Abwehr, der Absurdität oder der Verurteilung, noch gab es irgendwie von der behördlichen Seite noch juristische Stellungnahmen, wo man das ja zum Beispiel auch hinter der Tür im Backyard-Bereich durchaus hätte machen können, aber nichts dergleichen kam dort.
Ja, ich habe ja gestern bei unserem abendlichen Küchentischgespräch habe ich noch mal ein paar Fragen gestellt, Andreas. Und vielleicht wollen wir es noch mal doch ganz kurz durchsprechen. Denn worum geht es bei diesen Aussagen? Das erscheint ja nicht ganz unbedenklich.
Nee, natürlich nicht. Am 3.12.2020, also im Dezember, wurde die Verordnung also über die Freistellung von Behörden, Dienststellen und Gerichten des Bundes von waffenrechtlichen Vorschriften also quasi wieder neu veröffentlicht. Wieder sage ich deshalb, man sollte nämlich wissen, dass es bereits 1972 eine Art Befreiung vom deutschen Waffenrecht für bestimmte Beamte dass es sie schon gibt. Und diese Waffenverordnung, die heißt übrigens, ein interessantes Wort, Waffengesetz-Bund-Freistellungsverordnung. Und darin werden die nicht anwendbaren Vorschriften des Waffenrechts für bestimmte Behörden oder deren Mitarbeiter geregelt. Und das hat mich ehrlich gesagt auch nachdenklich gemacht. Und das war eben halt gestern ein langes Thema an unserem ominösen Küchentisch. Kurz vorweg zur Klarheit. Um in Deutschland eine Waffe zu erwerben oder erwerben zu können, gibt es sehr viele Auflagen. Das sind ganz exakte Regeln. Und man muss natürlich zum Beispiel die reine Besitzkarte einer Waffe, ja, zum Beispiel von der Genehmigung zum Tragen einer Waffe in der Öffentlichkeit, ganz deutlich differenzieren. Das ist schon ein sehr brisantes Thema. Und der Staat sollte aus meiner Sicht auch selbstverständlich die Möglichkeit erhalten, zum Beispiel psychisch ungeeigneten Bürgern, da gibt es mit Sicherheit eine ganze Menge von, einen Waffenbesitz zu verbieten. Das ist natürlich auch nicht ganz unproblematisch, denn wie könnte man die Psychologie beispielsweise dann diskutieren? Also es geht ja um die allgemeine Sicherheit des Volkes. Zu dem deutschen Rechtssystem, in dem deutschen Rechtssystem genauer, da geht es bei diesem Thema aber um einen besonderen Vorgang aus meiner Sicht, nämlich das Volk pauschal zu entwaffnen. Und ich muss jetzt vorsichtig sein, man spürt von Seiten des Gesetzgebers die Annahme einer grundsätzlichen Unzurechnungsfähigkeit, die Verantwortung über eine Schusswaffe zu übernehmen. Also speziell bei Systemkritikern, obwohl dort auch viele Klardenker existieren, also nicht jeder, der systemkritisch ist, ist psychisch defekt oder angeschlagen, im Gegenteil. Aber okay, so ist halt der juristische Weg, dass jeder Bürger dem Staat gegenüber nachweisen muss, dass er durchaus die Eigenverantwortung für eine Waffe besitzt. Aber das will man offenbar gar nicht. Ich will noch einmal klarstellen, dass nicht der Eindruck entsteht, dass ich mich für eine Bewaffnung der Bürger stark machen will, aber es geht hier um einen anderen sehr bedenklichen Vorgang.
Ja, was findet man denn an Auflagen im Waffengesetz, was für die Bürger gilt?
Ja, da gibt es zum Beispiel eine ganze Menge Grundsätze zum Umgang mit Waffen, die ganz detailliert aufgelistet ist. Es gibt ja unheimlich viele Waffen, Schusswaffen, es gibt eine Armbrust, es gibt natürlich Messer, sind ja auch schon Waffen. Und es geht auch um eine genaue Definition, hier geht es ja um Schusswaffen, der Munition und wie man damit umgeht und wie man diese gefährlichen Dinge lagert und so weiter.
Also es klingt ja eigentlich logisch. Was siehst du denn kritisch hier?
Grundsätzlich gar nichts, aber da gibt es eine Seite und da kann man mal reingehen. Da steht dann drin www.gesetze-im-internet.de und da findet man zum Beispiel diese besagte Ordnung über die Freistellung von Behörden. Ja. Verordnung? Was habe ich gesagt? Verordnung über die Freistellung von Behörden, Dienststellen und Gerichten des Bundes von den waffenrechtlichen Vorschriften. Und das wurde am 30. November 2020 per Bundesgesetzblatt veröffentlicht.
Aber es klingt ja, ich muss da nochmal reingehen, es klingt ja erstmal logisch, denn die Polizisten oder Bundeswehrbeamten, die müssen ja bewaffnet sein, um im Notfall das Recht zu verteidigen, oder?
Das ist richtig und deshalb gibt es einen Paragraphen 55 des Waffengesetzes und da werden die Ausnahmen für oberste Bundes- und Landesbehörden, Bundeswehr, Polizei, Zollverwaltung und so weiter, übrigens auch andere Hoheitsträger sowie Bedienstete anderer Staaten geklärt. Also die haben da auch eine besondere Rechtssituation. Ich kann mir vorstellen, das sind dann Botschafter und so weiter aus anderen Staaten. Okay, wenn man dann aber sieht, welche Behörden unter die Ausnahmen fallen, jetzt geht es um die deutschen Behörden, da fragt man sich nach der Begründung und die findet man eben nicht so wirklich. Da gibt es nämlich den Paragraphen 1, die Freistellung von waffenrechtlichen Vorschriften und die gilt für die Behörden. Erstens im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen. Nun weiß ich nicht, ob jeder, der im Finanzministerium arbeitet, eine Waffe braucht. Demnach ist es aber so, dass sie in diesem Geschäftsbereich Arbeitenden diese Vorschriften gar nicht haben. Zum Beispiel muss man mindestens 18 Jahre alt sein, um eine Waffe zu haben und so weiter. Das gilt für die offenbar nicht, sind ausgeschlossen. Zweitens, im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern, und jetzt kommt's, Bau und Heimat. Warum müssen Baubeamte und Heimatbeamte in irgendeiner Form einen leichteren Zugang zu Waffen haben? Auch im Geschäftsbereich natürlich der Verteidigung, was nachvollziehbar ist. Aber dann kommt zum Beispiel ein Bundesministerium, und da wird es dann komisch, da geht es um Ernährung und Landwirtschaft und natürlich auch viele Personengruppen mehr. Warum sollen Beamte des Bundesministeriums für Ernährung einen leichteren Zugang zu Waffen haben und unterliegen irgendwie nicht dem Waffengesetz. Ich frage mich, was das ist.
Naja, also wenn man eins und eins zusammenzählt, könnte ich dir einiges dazu sagen. Wir berichten ja hier die ganze Zeit im Kanal über die schwindende Produktion, was Lebensmittel angeht. Dieses Video von dem Gerhard Wisniewski, da gibst du mir den Link, Andreas, das werde ich nachher mal einstellen, beziehungsweise der Administrator. Aber ich möchte noch mal zu der eigentlichen Frage zurückkommen. Welche konkreten Probleme leitest du jetzt aufgrund dieser Anordnung ab?
Also die Rechtslage ist nicht neu, aber in der Wirkung eventuell gefährlich. Diese Rechtslage, die wir dort haben, nämlich die Befreiung von diesen Waffengesetzrestriktionen, sage ich mal, die legt aus meiner Sicht eine bestimmte schon lange währende Feudalstruktur in Deutschland offen, also unter dem Deckmantel der Demokratie. Das heißt also, die Staatsvertreter dürfen sich bewaffnen, das Volk auf keinen Fall. Das gemeine Volk bzw. die redlichen normalen Bürger sind von einer Waffenbedrohung aus meiner Sicht aus zwei Seiten ausgesetzt. Jetzt werde ich mal provokant. Erstens gibt es eine massive Bewaffnung krimineller Gruppen und Clans in Deutschland. Also die Sicherheitslage hat sich nicht verbessert, glaube ich. Zweitens, ich sehe auch persönlich, das ist meine Meinung, eine Waffenbedrohung durch staatliche Behörden, die ebenfalls den Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen haben. So meine Ansicht. So sehe ich es zumindest. Also denken wir nur an die Eliminierung der sogenannten Grundrechte, wie die Unverletzlichkeit der Menschenwürde. Wenn man zum Beispiel Stubenarrest, man nennt es auch Lockdown, eben halt einfach ausspricht, dass es dadurch ausgehöhlt wird. Oder die staatlich angeordnete Verletzung des Körpers durch eine Genspritze, ob die jetzt erforscht ist oder nicht, das spielt jetzt gar keine Rolle. Demonstrationsrechtsaushöhlung und so weiter. Und die Menschen, die das verhindern, diese Grundrechte, sind bewaffnet. Das sind Beamte bei der Polizei oder eben halt auch bei der Bundeswehr. Und ich weiß nicht immer, ob sie wirklich von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen, wenn sie merken, dass ihr Befehl, den sie gerade erleben, gegen Recht und Gesetz verstößt. Also ich sehe das Problem, dass jeder Verbrecher, aber auch jeder Soldat oder anderer exekutiver Beamte, so nennt man die ja, ziemlich sicher sein kann, dass der normale Bürger, bei dem man sich zum Beispiel mit Gewalt Zugang zu seiner Wohnung verschafft, grundsätzlich unbewaffnet ist. Das wissen die ganz einfach. Und der normale Bürger, der zu kriminellen Gruppen gehört, die kennt man ja, bei denen ist das mit Sicherheit anders. Aber der normale Bürger hat ja eine schlechter Stellung. Und dafür gibt es ja die scharfen Waffengesetze in Deutschland. Aber man kann doch wirklich nicht erkennen, dass es jetzt sicherer auf Deutschlands Straßen geworden ist oder zumindest sogar noch bleibt.
Ja, was ziehst du denn daraus jetzt für einen Schluss? Würdest du eine pauschale Bewaffnung so freigeben wollen?
Nein, natürlich nicht. Das ist ja eine viel zu simple Annahme. Ich will natürlich, dass diskutiert wird. Es stellt sich mir die Frage, warum die Behördenbediensteten des Landwirtschaftsministeriums einen einfacheren Zugang zu Waffen haben sollen. Das verstehe ich einfach nicht. Und es kann doch nicht sein, dass die Sicherheit des Volkes der Sicherheit von Beamten hinten angestellt wird. Das ist ja das, was ich dahinter erkenne. Der könnte sich notfalls verteidigen, aber der normale Bürger, der das Ganze übrigens finanzieren muss, nicht. Wer sich ein bisschen übrigens auskennt, der kauft eh seine Waffen und Munition munter ein, jenseits der Gesetze aus schwarzen Kanälen. Die gibt es ja nun einmal. Kriminelle werden also keine Unterversorgung von Waffen und Munition haben.
Ich glaube, in der Ukraine sind die gerade sehr günstig.
Ja, da gibt's einen Riesenmarkt momentan, weil ja viele Waffen, die in die Ukraine geschickt wurden, gerade wieder auf dem Schwarzmarkt zurückverkauft werden in Deutschland. Also steuergeldfinanzierte Waffen in die Ukraine geschenkt und hier können es dann Steuerzahler oder auch Nicht-Steuerzahler, meistens aus dem kriminellen Milieu, die zahlen wahrscheinlich keine Steuern, wieder zurückzahlen. Also man sieht, was das für ein Irrsinn ist. Und wir geraten aufgrund dieser ganzen Sachlage immer mehr in eine Situation, dass Nachbarn in ganz normalen Orten, die unsicher sind, die Angst haben, sich zusammentun und ihre eigene Sicherheit Sorge tragen wollen. Das sind dann irgendwelche Gruppierungen von Sicherheitskräften, die sich bilden. Da geht natürlich der Staat sofort auf die Barrikaden und sagt, das ist Aufgabe des hoheitlichen Staates. Richtig, aber wo ist er denn? Ich sehe ihn einfach nicht. Denn ich sehe zu viel Kriminalität, wenn ich die Zeitung aufschlage und ich sehe, wie viele Leute abgestochen werden und so weiter. Da muss ich sagen, es stimmt was nicht. Und dieses Thema ist sehr, wirklich sensibel. Aber es muss aus meiner Sicht die Sicherheitsfrage, gerade in Anbetracht des Bevölkerungsumbaus, der ja in Deutschland stattfindet und Europa, da muss natürlich diese ideologische Politik transparent diskutiert werden.
Gut, aber auf der anderen Seite sehen wir ja auch Amokläufe, zum Beispiel in Schulen. Da sieht man, wozu auch Waffenbesitz führen kann. Man könnte jetzt die Frage stellen, erhöht man damit nicht das Risiko von Gewalt?
Das ist eine richtige Frage, aber auch zu diesen Amokläufen könnte man ganz viel hinterfragen. Zum Beispiel, warum sie zufällig oft in bestimmten politischen Zeitqualitäten stattfinden, wenn gerade wieder einmal von der Durchsetzung von Waffenverboten die Rede ist. In den USA haben wir das sehr deutlich, diese Zusammenhänge, finde ich. Ist mir aufgefallen. Kann Zufall sein. Ich möchte die Frage einfach stellen dürfen. Die meisten Straftaten finden übrigens nicht mit registrierten Waffen statt, sondern mit auf dem Schwarzmarkt beschafften. Also machen wir uns nichts vor. Die Sicherheit in Deutschland hat massiv abgenommen und da gibt es viele Gründe. Und dieses Thema muss endlich auf den Tisch und die politisch korrekte Blabla-Statements, die gehören schlicht weg vom Tisch. So sehe ich das. Den Bürgern ist außerdem wenig damit geholfen, wenn sie wissen, dass die Staatsdiener aus Verwaltungen gut geschützt sind, da sie einen leichteren Zugang zu Waffen haben, der Bürger aber selbst abends auf der Straße Angst haben muss und wird für dumm verkauft. Um auf deine Eingangsfrage wieder zurückzukommen, wir haben einen vermutlichen heißen Herbst und der Einsatz der bewaffneten Bundeswehr könnte vor der Tür stehen. Wir haben gerade darüber gesprochen, im Oktober ist alles schon soweit vorbereitet. Die Gewalt zwischen kriminellen Banden und den exekutiven Beamten könnte eskalieren. Und hier sehe ich ein Unrecht des erleichterten Zugangs bestimmter Verwaltungsbeamter zur Selbstverteidigung. Was ist das für ein Signal?
Also, wenn ich das jetzt hier vergleiche, wir leben ja hier in der kanadischen Provinz Nova Scotia, zugegeben sehr ländlich, was manche auch abschreckt, weil sie sagen, es ist still und ruhig bei euch. Hier ist aber so gut wie jeder Bürger bewaffnet. Also hier haben fast alle, ich kenne eigentlich niemanden, der keinen Waffenschein und keine Waffe im Haus hat. Auf der anderen Seite hört man so gut wie nichts von Gewalt mit Schusswaffen oder Übergriff oder sowas, geschweige denn von einer hohen Kriminalität.
Naja, ich meine, Waffen töten ja keine Menschen, sondern Menschen, die die Waffen bedienen, töten Menschen. Also hier ist es völlig an der Tagesordnung, dass die Leute bewaffnet sind und mehrere Pistolen oder auch beispielsweise Gewehre irgendwo im Schrank haben. Man muss das auch wissen, warum man das macht hier auf dem Land. Es kann also durchaus sein, dass man zum Beispiel seine Tiere wie Hühner und so weiter verteidigen muss vor Füchsen oder vor ähnlichen Raubtieren. Ob man das jetzt mag oder nicht, so läuft es nun einmal hier ab. Und deshalb gibt es allein schon so viele Waffen. Dafür braucht man übrigens auch einen Schein und man muss dann natürlich einen Kursus mitmachen, muss eine Prüfung machen und dann eine Eignungsprüfung ablegen, bevor man das Ding bekommt. Und das wird haargenau geprüft. Wer also beispielsweise wegen Alkohol am Steuer auffällig geworden ist, der hat sofort seinen Waffenschein weg. Das legen die hier auch wirklich sehr ernst aus. Aus diesem Grunde gibt es hier so gut wie überhaupt keine Übergriffe mit irgendwelchen Schusswaffen. Waffengewalt gegen andere Menschen haben andere Ursachen und die finden wir eher bei den politischen Einflussnehmern und den Entscheidungen, die sich oft gegen das Volk richten. Und da sind wir wieder in Europa, hier ist es halt entspannt. Bei einer vernünftigen Politik braucht es keine Gewalt und auch keine Waffen, aber davon sind wir weit weg.
Ja, ich danke dir, Andreas. Ist ein heftiges Thema, wie ich finde. Und es hilft auch wenig, wenn man jetzt gerade die Nachrichtenlage sieht und überall gewarnt wird. Also Nancy Faeser hat ja sämtliche Gremien zusammengetrommelt. Die rechnet offenbar mit einem heißen Herbst. Man bereitet sich darauf vor. Du hast es gerade gesagt, auch der Informant, der eine jedenfalls, der zu diesem Thema immer mal wieder was sagt, der sprach auch davon, dass man von einer hohen Gewaltstufe ausgeht für den kommenden Herbst. Ja, ab Oktober mehr oder weniger. Was kann der Bürger tun?
Naja, der Bürger kann jetzt erstmal vor allem gar nichts tun, sondern er kann sich vor allem eines machen, er kann sich vorbereiten. Das ist das A und O, sodass er zum Beispiel in der Phase, wenn ein Infektionsschutzgesetz gezogen wird oder irgendeine andere Karte, die man mehr oder weniger so ein bisschen willkürlich einsetzen kann, es herrscht ja sehr viel Willkür aus meiner Sicht, dann könnte man sofort sagen, okay, ich habe das schon mal als These in den Raum geworfen, die Bundesregierung tritt beispielsweise zurück, würde mich nicht wundern bei dem, was da gerade abgeliefert wird, aber nehmen wir mal an, sie würde gar nicht ersetzt werden. Das heißt, dann bedeutet das, dass ab Oktober, O bis O, Oktober bis Ostern, die Bundeswehr unter Generalmajor Breuer sich neu orientiert und würde dann mehr oder weniger die Amtsführung übernehmen. Und wenn dann beispielsweise die Armee, die Polizei für die Sicherheit auf den Straßen sorgen, dagegen aber kriminelle Banden oder so etwas, die auch bewaffnet sind, sich dagegen wehren, dann ist es sinnvoll, dass man als bescholtener Bürger möglichst zu Hause bleiben kann, seine Bude verriegeln kann. Übrigens auch die Sicherheitsverriegelung der Haustür ist eine wichtige Sache. Da gibt es verschiedene Anbieter, wo man dann eben halt mit bestimmten Riegeln es verhindern kann, dass die Leute einfach so die Tür eintreten. Auch das sollte man sich ruhig mal ansehen für diejenigen, die da bestimmt sich optimieren wollen oder abschließbare Sicherheitsoliven. Das sind denn die Hebel, mit denen man ein Fenster zumacht und dann kann man die abschließen von innen, dass man nicht einfach durchschlägt und von außen dann aufmacht und kommt dann rein. Alles diese Dinge sind jetzt wichtig. Das sind die einzigen Vorbereitungen, denn ich sehe momentan keine Einsichtsfähigkeit bei irgendwelchen Regierungsleuten, die in irgendeiner Form versuchen wollen, jetzt den Schutz der Bevölkerung tatsächlich zu verbessern.
Ja, heißer Herbst, so nennt man das wohl. Aber auch beim RBB geht es heiß zu. Während wir jetzt hier gerade diesen Podcast für euch aufnehmen, sitzt der RBB-Rundfunkrat zusammen und will wohl Frau Schlesinger feuern, also rausschmeißen. Im Moment ist sie schon nicht mehr am Platz. Sie hat ja Zwangsurlaub genommen. Und man hat jetzt offenbar endlich einen Grund gefunden. Es sind ja viele Vorwürfe, die gegen sie gerichtet werden. Aber man braucht natürlich juristisch einfach einen Vorwand, einen Grund, warum diese Zusammenarbeit sofort beendet werden muss. Und das soll das private Abendessen mit der Polizeipräsidentin in Schlesingers Wohnung gewesen sein, dass Frau Schlesinger den Sender hat bezahlen lassen. Und das, wir sind heute sehr bildlastig, aber die sind halt auch sehr schnell und die sind auch immer in der Recherche gut. Und das hatte ja die Bild-Zeitung aufgedeckt. Und seit 16 Uhr heutiger Zeit sitzen also 30 Rundfunkräte in der ersten Etage des Senders zusammen. Und draußen in der Masurenallee, da demonstrieren die RBB-Mitarbeiter. Die sind nämlich inzwischen auch auf der Zinne, sind stocksauer. Und in der Beschlussvorlage von Ratschefin Friederike von Kirchbach heißt es, der Rundfunkrat des RBB beruft Frau Schlesinger mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als Intendantin des RBB ab. Andreas, das ist ja ein knallharter Rausschmiss. Ich wüsste nicht, dass es das in den oberen Etagen bei der ARD schon gegeben hätte. Das ist ein ziemlicher Vorgang.
Naja, es geht hier letztendlich auch um kriminelle Unterstellungen, die man hier Frau Schlesinger unterstellt. Denn es ist ja nicht nur einfach eine Petitesse, dass man beispielsweise den Gebührenzahler beraubt und damit private Feste finanziert. Das ist ja das, was dahinter steht. Und ich habe das Gefühl allerdings, dass dieser Rundfunkrat natürlich jetzt aufgescheucht ist, weil die sind natürlich nicht so blind. Das kann ich mir nicht vorstellen zumindest, dass sie nicht wissen, dass das üblich ist. Und ich möchte nicht wissen, wie viele jetzt ganz schnell Ruhe reinhaben wollen, damit ihr Platz, denn die haben ja auch noch gute Positionen in anderen Bereichen, nicht nur im Rundfunkrat, dass der nicht auch nochmal geprüft wird. Aber wenn sie sich da mal nicht geschnitten haben, ich habe das Gefühl, jetzt geht die Hatz erst richtig los. Und bei der Gelegenheit, wo man sich dann gegenseitig die Augen aushackt, könnte ich mir vorstellen, dass da auch von denjenigen, die gerade hacken, auch aus den Reihen dann plötzlich sich die Dinge auffliegen. Und das ist eben halt dieses gemeine Klären der Suppe, von der wir immer sprechen.
Ich erinnere mich an meine Zeiten bei der ARD und da gab es einige Fälle, man beobachtet das ja so, man redet über die Dinge nicht oder fragt vielleicht mal und bekommt eine blöde Antwort. Und da habe ich schon so manche Dinge gesehen, wo Fragen gestellt werden mussten. Ist das richtig, wie das läuft? Und das gibt's immer und überall. Und deswegen bin ich gespannt, wie die Dinge weitergehen, denn das kocht alles jetzt hoch. Und ich kann mir vorstellen, ich habe auch Gesichter vor mir, die da schon in großer Hab-Acht-Stellung stehen werden. Und meistens werden dann ganz schnell irgendwelche Entscheidungen getroffen nach dem Motto, das geht ab heute jetzt nicht mehr, wir machen das sofort anders. Und dadurch kommen die Dinge dann erst hoch. Auf jeden Fall geht es jetzt bei Frau Schlesinger natürlich um die Frage, bekommt sie eine Abfindung? Du hattest ja neulich gesagt, es wäre über 1 Million, die sie bei einem vorzeitigen Trennen bekommen würde. Und jetzt ist auch die Frage, kann sie ihre Pensionsansprüche behalten? Das muss jetzt der Verwaltungsrat entscheiden. Und auch das soll bis heute mit Juristen geklärt werden. Der Verwaltungsratschef ist ja auch nicht mehr da, der ist ja verwickelt in diese ganze Geschichte. Deswegen gibt es jetzt also eine Vizechefin, die Frau König, und die kümmert sich jetzt darum. Und Andreas, was ist denn da deine Vermutung? Die Frage ist ja, das ist jetzt so hochgekocht, es ist in aller Munde, es wird das gesamte System in Frage gestellt, einschließlich der GEZ-Zwangsgebühren, wo ja eine riesige Petition läuft dagegen, von der jungen Freiheit, wer sie sucht, findet sie da. Ist das überhaupt noch haltbar, dass man ihr diese Dinge zukommen lässt?
Also ich bin weit davon entfernt, jetzt zu sagen, aus irgendwelchen Neid- oder Rachegelüsten, das muss man der streichen, weil ich ein klarer Verfechter für rechtsstaatliche Mittel bin. Und wenn die Rahmenbedingungen zusagen, es steht hier die Abfindung zu und auch diese Rente dann zu, dann müssen wir darüber reden, das System in Zukunft zu verändern, aber nicht rückwirkend für die Betroffenen. So vielleicht unangenehm, dass für den einen oder anderen sein mag. Wenn wir die Rechtsstaatlichkeit verlassen und Willkür eintritt, so wie es jetzt der Staat ja sowieso schon macht, dann wird es genau in die falsche Richtung gehen. Das ist auch der Grund, warum ich gegen Todesstrafe bin und so weiter. Aber was wir hier sehen, ist eines. Da gibt es einen Medienrundfunkrat offenbar. Dann gibt es irgendeinen Verwaltungsrat, die das alles regeln. Die sind alle aus der Branche. Die sind alle aus demselben Metier. Ich sehe hier kein ordentliches öffentliches Gericht in irgendeiner Form, die unabhängig sind und mit Medien nichts zu tun haben, sondern schlicht und ergreifend Straftatbestände und Unregelmäßigkeiten aufdecken sollen, sondern die Leute, die hier sitzen, sind alle mehr oder weniger aufgewühlt und die meisten, die jetzt richten sollen, so schätze ich das ein, die wollen das Ding so schnell wie möglich vom Tisch zu haben, um den Image-Schaden loszuwerden und ihre eigenen Verfehlungen möglichst zu vertuschen. Das Ganze ist ein Rühren im eigenen Brei. Da die Richter, die da sind, sind aus der Branche, die selbst von den Gebühren, selbst im Prinzip mehr oder weniger in der Krippe sitzen und sich vielleicht das eine oder andere Mal auch über Gebühr bedienen. Ich war vor Jahren mal im Deutschen Bundestag und bin dann dort in den Abgeordnetenhäusern gewesen. Ich war in der Kantine unten drin. Ich habe die Gemächer gesehen dort. Ich bin dort reingelassen worden. Das war interessant, von Abgeordneten. Und ich habe da schon gedacht, was für eine Parallelwelt, die hier auf Kosten der Steuerzahler läuft. Unfassbar. Und ich habe gedacht, wenn das mal aufgerührt werden würde, was hier gerade abläuft, dann hätten wir den nächsten Schlesinger-Skandal im Prinzip so ziemlich bei jedem, der da kreucht und fleucht. Nicht bei jedem ausnahmslos, aber bei vielen. Und zwar in den obersten Etagen.
Ja. Und das zeigt auch übrigens eine Meldung, die heute veröffentlicht wurde von der BZ, von der Berliner Zeitung Berlin. Da sind jetzt die Mitarbeiter des RBB ganz empört über ihren Chefredakteur. Der Mann heißt David Biesinger und der hat in der Abendschau den Mitarbeitern vorgeworfen, dass sie belastendes Material über die Intendantin an andere Medien weitergegeben haben. Und er hat in diesem Interview mit einer RBB-Moderatorin, Eva-Maria Lemke heißt sie, hat er wörtlich gesagt, es wäre schön gewesen, schon früher in die Berichterstattung einzusteigen, aber das waren Informationen, die aus dem Haus gezielt an Medien gespielt worden sind. Und wenn die im Haus Redaktionen vorgelegen hätten, dann hätten wir da sicher auch schon berichtet. Ja. Und da fragt man sich, ach wirklich, tatsächlich, ja. Und der Sender hat aber, wie die BZ schreibt, bis zu dem Rücktritt von Frau Schlesinger vorletzten Sonntag im Fernsehen nicht einmal über die Vorwürfe gegen die Chefin informiert, nur dass Schlesinger sie zurückwies. Und die Intendantin hatte Informanten höchstpersönlich mit Konsequenzen gedroht. Und deswegen hat ein RBB-Mitarbeiter gegenüber der BZ gesagt, wir konnten uns nur noch an andere Medien wenden.
Das ist doch ein ganz normaler Vorgang, der diese verruchte demokratische Struktur, wie sie gelebt wird, hier deutlich macht. Mich erinnert das Ganze an Stefan Kohn aus dem Bundesinnenministerium. Ich bin ganz sicher, wenn dann beispielsweise die Lippenbekenntnisse kamen, damals vom Innenminister Seehofer, jeder soll sich einsetzen, jeder soll deutlich seine Meinung sagen, jeder soll im Prinzip alles tun, damit Schaden vom deutschen Volk abgewandt wird. Und was passiert in der Realität? Jeder, der sich einsetzt als Mitarbeiter, weil er sieht, dass in seinem Bereich als Sachbearbeiter etwas fehlläuft, dann muss er sich an den nächsten Vorgesetzten wenden. Ein Gruppenleiter. Der Gruppenleiter geht dann an den Abteilungsleiter. Der Abteilungsleiter an den Ressortleiter. Was auch immer da so alles so, wie die Hierarchien da so aufgebaut sind. Und jeder will seine Ruhe haben. Und jeder will an der Krippe. Und keiner will in irgendeiner Form eine Gefahr sehen. Das Ende vom Lied ist, dass die nur noch eine Chance haben, nach außen zu gehen. Das sind Verzweiflungstaten von Mitarbeitern. Und ich finde das richtig und das zeugt von einem ganz klaren Rückgrat, wenn Mitarbeiter solche Dinge nach außen tragen. Und ich kann nur alle Mitarbeiter von solchen Unternehmen, die eigentlich mit fremdem Kapital verwaltungsmäßig umgehen sollten, sorgfältig umgehen sollten und sie sehen, welche Undinge da laufen, dass sie damit nach außen gehen und damit ihrem Gewissen Luft machen. Und sie wissen ja in dem Moment, dass sie sich auch selbst schädigen damit und sie wissen, dass das Ganze natürlich dann eine solche Tragödie wird. Aber es ist wichtig, das Ding kriegen sie nicht mehr vom Eis. Und Stefan Kohn damals ist nach außen gegangen, der ist zwar rausgeflogen worden, ja, und hat dann auch Riesenschwierigkeiten bekommen aus dem Bundesinnenministerium. Aber The Hammer and the Dance ist draußen. In den Geschichtsbüchern wird es drinstehen, dass auf Basis einer Strategie von Lügen, Strukturen und von psychologischer Massenpsychose, die man versuchte anzuleiten, eben diese Corona-Politik dort in Deutschland umzusetzen. Da kommt man nicht mehr raus.
Ja, ganz kurz da, weil du gerade von der Corona-Politik sprichst. Wir hatten am Wochenende jetzt auch eingestellt. Erstens, Südafrika macht eine der größten Impfstofffabriken zu, weil man sagt, es bringt hier nichts. Hier sind nicht mal 15% der Menschen gegen Corona geimpft. Braucht keiner. Es ist nichts verkauft worden, also ein völliger Pleiteladen. Und es gibt seit April einen neuen Präsidenten in Costa Rica. Und dieser Mann hat verkündet letzte Woche, dass es keinerlei Corona-Maßnahmen mehr geben wird. Es wird auch keine Impfpflicht mehr geben. Man wendet sich davon ab. Er sagt, wer eine Impfung haben möchte, der kann sie natürlich bekommen. Aber niemand muss mehr. Es gibt keine Lockdowns mehr. Es gibt keine Schulschließungen und nichts mehr. Das Gleiche wissen wir ja aus einigen US-Ländern, Bundesstaaten. Also weit mehr als die Hälfte hat das schon durchgesetzt. Das heißt, wir machen mal einen ganz kurzen Ausflug. Wir kommen gleich noch mal kurz auf die Frau Schlesinger zurück, Andreas. Aber weltweit wird auch dieses Framing aufgelöst. Mehr und mehr kommt zutage, welche Impfschäden damit verbunden sind. Es lässt sich nicht mehr unter der Decke halten. Wie bitte lässt sich aber dann das Verhalten der Bundesregierung in Berlin erklären? Auch die Österreicher sind da sehr gleichförmig wie die Deutschen. Wie lässt sich erklären, dass dein Lieblingsminister Karl Lauterbach, der ja sogar erwischt wurde, indem er dummerweise sein Handy mit seinem QR-Code in die Kamera gehalten hat und man festgestellt hat, er ist seit November letzten Jahres überhaupt nicht mehr geimpft, da steht jedenfalls nichts drin. Wie lässt sich das vereinbaren, dass man trotzdem so hartnäckig festhält? Ist dies Hammer-and-Dance-Papier, was natürlich auch in Berlin offenbar die Grundlage dieser ganzen Maßnahmen ist, so festgeklebt da auf der Tischplatte?
Offenbar. Also ich glaube auch einfach, dass langsam ein Realitätsverlust in den obersten politischen Etagen sich eingestellt hat. Deshalb sind sie auch so abgekoppelt. Ich sprach von meinem Bundestagsbesuch. Man merkt eben halt, das Einzige, was dort störte, war das Volk. Das heißt, die wissen gar nicht mehr, was das Volk überhaupt denkt. Erklärbar ist es überhaupt nicht mehr. Die Frage ist eigentlich noch, wie lange ist es noch durchhaltbar? Es ist nicht durchhaltbar. Und ich glaube, diese sogenannte Elite, auch mit WEF und Schwab und Harari und all diese Personen, die versuchen, dort eine große Geschichte einzuleiten, auch bestimmte Philanthropen. Ich gehe davon aus, dass sie überschätzt werden. Sie haben nämlich eines dabei übersehen, dass Menschen eben keine Computer sind, die durch die Gegend laufen und umprogrammierbar sind, sondern eigene Persönlichkeit mit eigenem Seelenleben, mit eigenen Ansprüchen und auch mit dem untrennbaren Wunsch, und die Verteidigung auch, Verteidigungsbereitschaft, die Eigenverantwortlichkeit und das Selbstbewusstsein niemals abzugeben und zu verteidigen. Und ich glaube, das haben diese Theoretiker dort oben überhaupt nicht geschnallt. Vielleicht werden die dort oben in diesem WEF und so weiter weit überschätzt gegenüber dem, was sich da gerade aufbraut. Ich glaube, sie verlieren die Zügel langsam aus den Händen.
Es ist die Zeit des Erwachens. Es ist genau die Zeit, über die wir hier die ganze Zeit diskutieren. Und es gibt ja auch so, ich möchte das jetzt doch tatsächlich vorlesen. Das habe ich vorhin gefunden. Und ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt eingestellt habe. Ich glaube ja. Aber da hatte jemand Folgendes gepostet, gerade was dieses Durchhalten auch angeht. Und zwar, ich lese zumindest mal rein, das ist ein Post von jemandem Privaten. Selbst wenn ich bestäubt und vollständig geimpft wäre, würde ich die Ungeimpften dafür bewundern, dass sie dem größten Druck standhalten, den ich je gesehen habe. Sogar von Partnern, Eltern, Kindern, Freunden, Kollegen, Ärzten. Menschen, die zu einer solchen Persönlichkeit, einem solchen Mut und einer solchen kritischen Fähigkeit fähig waren, sind zweifellos die Besten der Menschheit. Sie sind überall, in allen Altersgruppen, Bildungsstufen, Zuständen und Vorstellungen. Sie sind von besonderer Art. Sie sind die Soldaten, die jede Armee des Lichts in ihren Reihen haben möchte. Sie sind die Eltern, die jedes Kind haben möchte und die Kinder, von denen alle Eltern träumen. Sie sind Wesen über dem Durchschnitt ihrer Gesellschaften. Sie sind die Essenz der Menschen, die alle Kulturen aufgebaut und Horizonte erobert haben. Sie sind da, neben dir. Sie sehen normal aus, aber sie sind die Superhelden.
Das ist wirklich berührend, ich habe es noch nicht gesehen, nicht gehört, aber es ist wirklich berührend, was du da gerade sagst. Ich denke gerade an diesen komischen Film aus der Bundesregierung, die Helden beschrieben haben als faulenzende, chipsfressende, träge Leute, die auf dem Sofa liegen, den ganzen Tag Fernseh geguckt haben und dann sagen, wir haben damit die Welt gerettet. Was für ein Gegenbild, was dort als Held dargestellt wird. Und ich glaube, das ist so überdeutlich der Klardenker, der sagt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Und das sind die wirklichen Helden oder der Stoff, aus dem die Helden sind. Das ist fast ein schönes Schlusswort für heute.
Ja, ich hätte gerne noch ein paar aktuelle Themen zu Ende gemacht. Okay. Mache ich auch. Ich sag euch auch, ich habe es schon eingestellt. Heute unserer Zeit 6.47 Uhr. Also es ist ein langer Text. Und vielleicht nehme ich ihn heute mal ins Abendgebet. Denn ich denke, er wird manchen Menschen auch die Tränen trocknen. Ja, ihr Lieben, doch, ich möchte ganz kurz noch dieses öffentlich-rechtliche Thema abbinden. Andreas, wir binden mal wieder ab, ja. Und zwar hat Friedrich Merz, der CDU-Politiker, der lange ja bei BlackRock der große Chef war, der hat jetzt schon mal eine Reform der öffentlich-rechtlichen Sender gefordert, angesichts eben der ganzen Taten von Frau Schlesinger. Und er hat einen Gastbeitrag geschrieben für die badischen neuesten Nachrichten am Wochenende und hat zugleich das Nebeneinander von ARD und ZDF in Frage gestellt und sagt wörtlich, die Schlesinger-Affäre hat das Potenzial, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland endgültig die Legitimationsgrundlage und öffentliche Akzeptanz zu entziehen. ARD und ZDF hätten jetzt eine der vielleicht letzten Gelegenheiten zu zeigen, dass sie in der Lage seien, Fehler aus eigener Kraft zu korrigieren und Veränderungen auf den Weg zu bringen. Ja, das sind natürlich jetzt die Töne. Es gibt noch weitere, jetzt auch einige Politiker anderer Farben, die das fordern. Und es gibt da einige Aussagen, das werden wir jetzt heute nicht mehr schaffen, Andreas, aber es könnte doch das Totenglöcklein sein für die ARD und das ZDF.
Ich glaube, auch hier ist der Point of No Return überschritten. Und wir haben festgestellt, dass die Öffentlich-Rechtlichen weder öffentlich korrekt arbeiten, sondern veröffentlichen und das, was sie sollen. Und auch nicht rechtlich offenbar korrekt sind, wie wir es gerade gesehen haben am Fall Schlesinger, der eventuell nur die Spitze des Eisbergs ist. Ich glaube, das Spiel öffentlich-rechtlich ist aus. Und ehrlich gesagt ist es auch sinnvoll. Das soll aber nicht heißen, dass die Privaten jetzt das Bessere sind, das bessere Medium, sondern es geht darum, dass wir hoffentlich einen Algorithmus finden, nachdem wir eine völlig neue Presselandschaft haben. Und das könnte geregelt werden. Übrigens, im Plan B haben wir dazu einen Absatz verpasst.
Ach, wir hätten doch mit diesen schönen Worten enden sollen. Ja, jetzt enden wir halt mit dem Plan B. Und der ist auch schön. Ihr Lieben, das war es für heute. Der Wochenbeginn ist wieder sehr lebhaft, sehr unruhig. Es passiert viel, vor allem in Mitteleuropa, das muss man wirklich sagen, aber auch auf der ganzen Welt. Das Wichtigste ist, dass wir im Gottvertrauen bleiben. Rüstet euch und erschrecket. Rüstet euch und erschrecket, sagt der Prophet Jesaja im Alten Testament. Vor tausenden Jahren hat er diese Zeit jetzt hier im Auge gehabt. Und ich meine, natürlich kann man sagen, soll das wirklich diese Zeit sein, dass diese alte Ära zu Ende geht und man in die neue Zeit, und das wird ja dann als Friedenszeit auf dieser Erde dargestellt, auch im Neuen Testament. Konnten die das damals schon voraussehen? Und es sind so viele Dinge, wo man jetzt sagen kann, ja, da gibt es viele Punkte, die werden dort erwähnt und die werden jetzt auch erwähnt. Das hat auch viel mit der Umgestaltung in der Natur zu tun und mit Artvielfalten, die sich verabschieden, mit Bäumen, mit Fischen, mit anderen Tieren, die dann diese Erde verlassen. Das ist vielleicht auch mal ein Thema, über das wir sprechen können. Deine Musik ist heute sehr laut, Andreas.
Wir sind in einem anderen Raum heute, deshalb ist es sehr laut. Ich mache es gleich leiser. Alles Liebe hier von uns aus Kanada.
Vielen Dank und bis später.